herzliches Willkommen zu meinem Podcast Leuchtturm sein, der Podcast für eine geborgene Kindheit. Meine Vision ist es, dass Kinder durch die Begleitung ihrer Bezugspersonen ein starkes Selbstwertgefühl entwickeln und darüber zu selbstbewussten, glücklichen und liebevollen Menschen heranwachsen. Mein Name ist Martina Stotz und als Doktorin der Pädagogik, Wissenschaftlerin im Bereich der Entwicklungs- und Familienpsychologie sowie als Erziehungs-, Familien- und Paarberaterin unterstütze ich Eltern durch meine Online-Kurse und in Beratungen. Ich vermittle vor allem ganz praktische und sofort umsetzbare Handlungsstrategien, die Eltern dabei helfen, selbstsicher und erziehungskompetent auf ihre Kinder zu reagieren. Schau gerne auch auf meinem Instagram-Profil vorbei und wenn du möchtest, sichere dir meine E-Books für 0 Euro zum Thema gewaltfrei Grenzen zeigen, Kinderängste begleiten sowie Bindung und Urvertrauen. Klicke einfach auf die Links in den Shownotes und hol dir die E-Books für 0 Euro. Danke, dass du da bist und meine Vision unterstützt. Sei dein Leuchtturm und darüber der Leuchtturm für dein Kind. Yay, es ist endlich soweit. Es gibt neue Hörgeschichten mit Emmy und Hugo in meinem bindungsorientierten Nala Verlag. Falls du meinen Verlag noch nicht kennst, dann schau unbedingt auf der Seite vorbei. Dort gibt es wundervolle Kinderbücher, die Kindern zeigen, dass Konflikte auf Augenhöhe gelöst werden können und die auch Eltern zeigen, wie ja mit Liebe einfach jeder Konflikt gelöst werden kann. Und es gibt in meinem Nala Verlag auch 2 Kinderbücher, eine Kinderbuchreihe, die magische Familie Fidibus. Und dort gibt es gerade ein Weihnachtsbuch und einen Malblock dazu. Auch da gibt es wundervolle Aktionen und das ist ein Buch, das eher für ältere Kinder ist. Das heißt, wenn du noch ein Weihnachtsgeschenk suchst, dann schau gerne in meinem bindungsorientierten Nala Verlag vorbei. Es gibt zum Beispiel auch Gefühlskarten, Affirmationskarten, ganz viele wunderbare Geschenkideen findest du dort. Und ganz besonders freue ich mich, dass wir endlich die neuen Hörgeschichten online haben, denn ich weiß, ihr wartet schon ewig drauf. Es gibt viele Emmy und Hugo-Fans. Nutze unbedingt gerne noch die Rabatte vor Weihnachten, denn die sind jetzt gerade ganz besonders und ich freue mich riesig, wenn du vorbeischaust und die Bindungsorientierung über Kinderbücher und Kartensets in deine Familie trägst oder vielleicht sogar verschenkst. Ich wünsche euch allen schon mal ganz frohe Weihnachtstage und vor allem auch viele ruhige und schöne Momente. Und wenn du dich fragst, boah, was kann ich denn an Weihnachten tun, damit nicht alle vollkommen ausflippen, denn für Kinder ist die Weihnachtszeit ja manchmal sehr überreizend, dann schau gerne auf meinem Insta-Kanal vorbei, da habe ich einige Impulse für dich. Alles Liebe, deine Martina. Für alle Podcast-HörerInnen gibt es natürlich einen Rabattcode und den findest du auch gemeinsam mit dem Link in den Shownotes.
Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Podcast-Folge zum Thema, wenn deine Eltern dich triggern. Weihnachten steht vor der Tür und ich glaube, wir kennen es alle, wenn wir doch länger Zeit mit unseren eigenen Eltern verbringen, dann gibt es da so die ein oder andere Situation, die ganz schön unangenehm werden kann, gerade dann, wenn wir länger Zeit verbringen mit unseren Eltern. Und ich freue mich riesig, denn heute darf ich mit 2 wunderbaren Menschen über dieses Thema sprechen, die auch ganz viel psychologische und pädagogische Expertise mitbringen. Ich würde mich riesig freuen, Max und Jakob, erstmal herzlich willkommen und wenn ihr euch einfach mal kurz vorstellt.
Ja, danke. Schön, dass wir hier sein können.
Ja, vielen Dank. Du warst ja schon oft bei uns zu Gast, jetzt endlich mal bei dir. Genau, also ich bin Max und wir machen zusammen den Podcast Beste Freunde und jetzt Beste Vaterfreuden. Und ich bin seit, ja, nicht mehr 10 Jahren, weil ich das vor, ich glaube, 8 Jahren beendet habe, Pädagoge und habe in der Jugendhilfe gearbeitet, 10 Jahre lang in der stationären Jugendhilfe mit 10 Jugendlichen, wo ich Nachtdienste gemacht habe und bin mittlerweile in der Auf die Ohren Geschäftsführer und wir machen, wie gesagt, die Podcast Beste Freundin und Beste Vaterfreundin. Mhm.
Ja, Jakob, mach gerne mal weiter.
Ja, ich bin Psychologe, arbeite sehr, sehr viel mit Menschen, bin selber Papa, deswegen kenne ich das auch mit den Triggerpunkten.
Ah, das habe ich noch vergessen.
Ich bin auch natürlich Kind von 2 Eltern und ich kenne das sehr, sehr gut, wenn man nach Hause kommt und sich denkt, eigentlich habe ich die meisten Themen, die ich so habe, durchgespielt, dass man so in alte Muster zurückverfällt, wo man sich so denkt, hä, das gibt's doch gar nicht, dass das noch aktiv ist. Als Psychologe würde ich sagen, kenne ich die Grundmuster, warum das so ist. Und ich finde das auch wahnsinnig erstaunlich. Und trotzdem stelle ich es bei mir selber fest.
Ich finde das auch so spannend. Egal wie viel man weiß, trotzdem tappt man doch selbst immer wieder in die Falle. Ich ertappe mich auch immer wieder dabei. Und vielleicht wollen wir mal erstmal darüber sprechen, woher kommt das denn eigentlich, dass die eigenen Eltern einen so sehr aufwühlen können?
Ja, also wir sind ja als Kinder wahnsinnig abhängig von unseren Eltern und wir sind auf Bindung ausgerichtet per se evolutionär, weil die eben überlebensnotwendig für uns ist. Und Forschungen zeigen, dass 80% der emotionalen Reaktionen, die wir auch als Erwachsene zeigen, bereits bis zum 6. Lebensjahr in uns gefestigt sind. Und dann kann man mal sehen, was für einen Impact unsere primären Bezugspersonen auf uns haben. Und das sind ja in den meisten Fällen unsere Eltern und dann zum Teil noch unsere Geschwister. Und wir reagieren mit unserem Nervensystem dann, wenn wir auch als Erwachsene ins Haus unserer Eltern oder zu unseren Eltern kommen, auf unsere Eltern und auf deren Nervensystem. Und das sind häufig Reaktionen, die so schnell sind und nicht immer im Bewussten, dass wir dann später denken, hä, warum habe ich denn so reagiert? Weil mein System, mein Körper reagiert.
Total spannend, ja. Und ich finde es dann auch sehr erstaunlich, wie du gerade gesagt hast, das Ganze läuft ja eher auf der unbewussten Ebene ab. Das heißt, wir können uns noch so sehr vornehmen, ja, es wird jetzt eine entspannte Zeit, ich bin ja erwachsen, ich habe ja viele Strategien, um damit umzugehen, wenn mein Papa was sagt, was mich zum Beispiel nervt, ja. Und doch ist es so, dass, wie du schon sagst, dann unbewusst diese Mechanismen anspringen. Und spannend finde ich ja auch, du sagst, wir sind auf Bindung ausgerichtet. Dann, wenn natürlich gewisse Bedürfnisse in der Kindheit nicht erfüllt wurden, dann ist das Ganze natürlich viel stärker, als wenn ich bedingungslose Liebe erfahren habe, richtig?
Ja. Genau, dann kommen ja die Schutzstrategien, die ich dann als Kind mir angeeignet habe, ja auch meistens nicht in einem bewussten Prozess zum Tragen. Und die werden dann wieder reaktiviert. Und das kann dann zum Beispiel dazu führen, wenn meine Eltern sehr dominant waren und ich immer sehr viel machen musste und eigentlich auch immer gedacht habe, ich muss gute Noten schreiben, gut Klavier spielen, dass ich mich ganz viel nach den Bedürfnissen meiner Eltern ausgerichtet habe und mich angepasst habe. Und das kann dann sein, dass ich als Erwachsener das wieder tue und wieder anfange, zum Beispiel Konflikte zu vermeiden, mich anzupassen, obwohl ich eigentlich als Erwachsener mittlerweile ein bisschen andere Rolle lebe, bloß zum Beispiel nicht mit meinen Eltern.
Du hast gerade von diesen Schutzstrategien gesprochen. Vielleicht kannst du da noch mal genauer drauf eingehen, weil ich glaube, mit dem Begriff können vielleicht jetzt noch nicht alle was anfangen.
Ja, also Schutzstrategien sind Strategien, die meistens wir als Kind erlernen, um die Bindung zu unseren Eltern zu sichern. Und manchmal sind die maladaptiv. Das heißt, die sind dann uns als Erwachsene nicht mehr dienlich, weil der Preis ist ganz, ganz häufig, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse außer Acht lassen. Und ich mache da mal ein Beispiel. Wenn ich eine Mutter hatte, die sehr cholerisch war oder heiß-kalt wechselnd, das heißt manchmal zugewandt und dann aus dem Nichts heraus, fast schon für ein Kind nicht lesbar, total wütend, weil sie zum Beispiel Stress auf der Arbeit hatte und das mit nach Hause gebracht hat, dann wird ein Kind sich in den allermeisten Fällen anpassen und sagen, ich bin ganz, ganz viel im Außen und achte darauf, wie ist meine Mutter gerade drauf? Muss ich jetzt gerade ganz ruhig und leise sein und zurückhalten? Was kann ich ihr bringen, damit es ihr gut geht? Und dieser Fokus nach außen, das ist die Strategie, führt natürlich dazu, dass ich den Fokus nach innen verliere und meine eigenen Bedürfnisse nicht mehr sehen kann. Und wir nennen das dann in der Psychologie, mich überangepasst verhalte.
Da sprichst du was ganz Wichtiges an. Das ist ja genau das, was mir so am Herzen liegt, wenn ich jetzt auf die Eltern und Kinder gucke, die ich begleite, dass Kinder eben von Beginn an lernen, gut in sich reinzufühlen, dass sie eben nicht die Verantwortung für die Gefühle und Bedürfnisse ihrer Eltern übernehmen. Und allein mit diesem Bewusstsein schon dran zu gehen und Kinder da anders zu begleiten, das führt ja eigentlich dazu, dass wir verhindern, dass bei Menschen diese Schutzstrategien entstehen, richtig?
Ja, total. Und gleichzeitig glaube ich, es ist fast gar nicht möglich, ein Kind zu erziehen, was nicht in irgendeiner Weise auch vielleicht nicht so förderliche Prägung hat. Also mir wird es ziemlich sicher nicht gelingen, das weiß ich jetzt schon. Also ein paar Kerben sind schon im Baum drin. Und ich glaube auch, dass es wichtig ist, ne, wir haben, ich glaube auch ganz, ganz viele Menschen, die diesen Podcast hören, haben ja per se schon ein sehr hohes Bewusstsein. Allein, dass sie sich für so ein Thema interessieren und sagen, ich möchte meine Zeit, und das ist ja meistens Freizeit, diesem Thema widmen. So sehr liegt mir das Wohl meiner Kinder am Herzen und die Beziehung zu ihnen. Das ist ja schon mal per se wahnsinnig schön. Und aus dieser Grundeinstellung, glaube ich, kann ganz, ganz viel wachsen. Aber ich merke auch, dass ich selber meine blinden Flecken habe, die ich immer mehr aufdecke und da auch ganz schön überrascht bin, zum Teil über mich selber.
Ich frage mich auch, ob wir in unserer heutigen Gesellschaft, oder ich erlebe es ja auch aus eigener Erfahrung, vielleicht sogar teilweise etwas überbehütet sind, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Also dadurch, dass wir ja mittlerweile so viel Wissen haben und auch uns, also viele sich damit auseinandersetzen, wie ist die beste Erziehung, wie gehe ich am besten auf ein Kind ein, dass man fast schon so einen zu weichen Rahmen schafft, wo sich das Kind gar nicht abarbeiten kann. Also ich habe so oft ein bisschen das Thema bei uns auch in der Erziehung, dass ich erlebe, gerade wir sind sehr viel im Austausch mit unseren Kindern. Wir hatten heute Morgen die Situation, dass meine Tochter mir erzählt hat oder meiner Frau erzählt, hey, meine Freundin hat da was heimlich gemacht und das wollte ich dir erzählen, Mama, wir haben es ja abgesprochen. Und daraus ist so eine Diskussion entstanden, wo ich dann meinte, hey, es ist aber auch super wichtig, dass du uns nicht immer alles erzählen musst, dass du auch ein eigenes Bedürfnis entwickeln darfst, mit deiner Freundin Geheimnisse zu behalten. Wir sind jetzt nicht die Übermenschen, also auch da eine Differenzierung zu finden, weil sie natürlich ein absolutes Vertrauensverhältnis zu uns aufgebaut hat, was wir auch natürlich über die Jahre mit ihr gemeinsam entwickelt haben. Aber auf der anderen Seite, ich auch so ein bisschen die Sorge habe, dass sie nicht genügend in ihre eigene Autonomie kommt. Also, dass sie nicht auch selber lernt, hey, ich möchte Mama und Papa mal anlügen oder ich möchte auch mal Geheimnisse vor denen haben und in so eine Abhängigkeit gerät zu uns, weil sie so ein tolles Vertrauensverhältnis zu uns hat. Also, das ist doch auch eine Gefahr, die das birgt.
Genau, wichtig ist wahrscheinlich da, sie dann zu bestärken, genauso wie du es dann heute Morgen wahrscheinlich gemacht hast oder ja, immer wieder auch mit der Haltung drangehen. Ein Kind braucht auch Autonomie, um sich abzugrenzen. Und da sind wir eigentlich auch schon wieder bei den Schutzstrategien. Weil, Jakob, du hast gerade erklärt, dass ja diese Schutzstrategie oft ist, dass ein Kind sich dann wahnsinnig anpasst, dass es immer versucht, die Bedürfnisse der anderen zu erfüllen, wenig auf sich selbst, auf die eigenen Körperempfindungen, Gefühle, Bedürfnisse hört. Und es gibt doch dann auch wahrscheinlich diesen gegensätzlichen Fall, das beobachte ich auch oft bei Kindern. Max, du wirst es wahrscheinlich auch bestätigen können, weil du mit Jugendlichen gearbeitet hast, dass es dann irgendwann auch umschwenkt, ja, und die Kinder in die Rebellion gehen. Max, hast du denn vielleicht, wenn du so an die Zeit mit deinen Jugendlichen denkst, dazu auch ein paar Geschichten oder sind dir Dinge aufgefallen bei Jugendlichen, die vielleicht gar nicht mehr so sehr in der Anpassung waren, sondern eher in der Rebellion?
Also ich habe fast bei allen Jugendlichen einen extremen Wandel erlebt. Also die kommen ja in die Jugendhilfe mit extrem schweren Schicksalen und Schicksalsschlägen, die auch durch die Eltern teilweise passiert sind, wo man denken müsste, hey, die müssten ihre Eltern verteufeln. Wie kann man nur so mit seinem Kind umgehen? Und es ist genau das Gegenteil passiert. Die haben ihre Eltern glorifiziert und es war auch teilweise hochtraurig und tragisch, wenn dann am Geburtstag gesagt wurde, ja, meine Mama hat mir versprochen und heute wird sie bestimmt dran denken, weil es ist ja meine tolle Mama und dann hat sie natürlich trotzdem diesen Geburtstag vergessen. Und dieses, ein Teil der Arbeit in der Jugendhilfe war auch, die Kinder in den eigenen Selbstwert wieder zu bringen und auch zu erkennen, hey, ja, meine Mama ist meine Mama und die wird auch immer meine Mama bleiben, aber sie hat auch Fehler gemacht und es ist auch okay, meine Mama irgendwann mal zu kritisieren zu dürfen. Und das hat dann oft genau zu dem Gegenteil geführt, irgendwann, dass eine extreme Anti-Haltung entstanden ist. Also aus nicht nur Rebellion, wie man es vielleicht kennt in der Pubertät, ja, ich will mich abgrenzen, sondern fast schon ein klarer Cut, meine Mama, auf die kann ich mich nicht verlassen, ich muss auf mich bauen, ich bin eigentlich die einzige Person, auf die ich mich verlassen kann. Hochtragisch, hochtraumatisch natürlich, aber auch meiner Meinung nach unglaublich wichtig, dass die Kinder irgendwann erkennen, dass sie sich eben nicht auf ihre Eltern verlassen können. Also nicht nur Rebellion, sondern ganz im Gegenteil sogar ganz krasse Abgrenzung in dem Teil.
Ja, das ist total tragisch und doch zeigt es auch wieder, dass ein Kind, egal wie alt wir sind, nie aufhört, diese Liebe der Eltern zu brauchen. Gerade wenn sie eben in den ersten 6 Jahren, Jakob, wie du gerade ja schon erklärt hast, dann so nicht da war, vor allem wenn keine bedingungslose Liebe da war. Und das finde ich auch total spannend, denn es ist ja oft so, dass auch viele Kinder, die sehr viel von zu Hause kriegen, sehr genährt sind, dann anfangen zu fliegen, ja, und gerne ins Ausland gehen und ihr Ding machen. Und oft Kinder, die vielleicht nicht so viel bekommen haben, immer noch an dem festhalten, weil sie immer noch darauf warten, diese bedingungslose Liebe zu bekommen. Das beschreiben diese Beispiele so deutlich. Jakob, du nickst auch gerade.
Ja, ich glaube, manche machen das bis zu ihrem Lebensende und dann kommt nicht die Realisation und es ist nicht nur ein Verstehen, sondern eigentlich auch ein emotionales Ankommen, dass in den meisten Fällen unsere Eltern das gegeben haben, was sie konnten und manchmal war das einfach zu wenig, das muss man ganz klar anerkennen, zu wenig von dem, was man selber gebraucht hätte. Und wir waren ja gerade noch bei diesen autonomen Typen, überautonomen, das beobachte ich tatsächlich und das ist ja natürlich auch sozialisierungsbedingt, ganz häufig auch bei erwachsenen Männern, dass sie sich so in diese Überautonomie flüchten aufgrund von Verletzungen, die sie erfahren haben in ihrer Kindheit und dann sagen, oh nee, Beziehung möchte ich eigentlich nie wieder so dicht an mich ranlassen, dass es mich verletzen kann. Und dann gehen die das nie wieder so wirklich ein. Aber es ist genauso eine Abhängigkeit wie die Überangepassten, bloß halt eine Polarität in die andere Richtung. Fühlt sich vielleicht für die ein bisschen freier an, aber es genauso in Gefangenschaft leben wie die andere Seite auch.
Da sprichst du was sehr Wichtiges an, weil ich glaube tatsächlich, dass es viele Männer betrifft. Danke, dass du das ansprichst. Vielleicht kannst du da noch mal tiefer einsteigen, denn ich glaube, das hängt genau damit zusammen, dass es dann in so eine ganz autonome Richtung geht, man sich extrem abgrenzt, vielleicht auch dann von den eigenen Eltern oder auch in einer Beziehung das vielleicht nicht mehr zulässt. Hast du da vielleicht auch aus deiner Arbeit Erfahrungen, von denen du berichten kannst?
Ja, erstmal haben wir ja wahnsinnig viele Hörermails bekommen über die Zeit, ich würde sagen 20.000, 30.000 Stück. Und von Männern höre ich es da viel, viel häufiger, dass sie eben Bindungserfahrungen speziell mit ihrer Mutter gemacht haben, wenn der Vater emotional nicht so wirklich präsent war, die eigentlich an den Vater gerichtet war. Parentifizierung nennen wir das ja in der Psychologie. Das heißt, wenn ich als Kind und in dem Fall als Sohn die emotionale Verantwortung übernehme. Und dann kommt noch die Sozialisierung ins Spiel, dass Männer häufiger dahingehend sozialisiert werden, stark, durchsetzungsfähig, zielgerichtet zu sein und ihre Verletzlichkeit ein Stück weit in den Keller zu sperren, das heißt ihre Traurigkeit, ihre Scham, ihre Angst und mit Wut und vielleicht noch mit Freude durchs Leben gehen. Und das wird dann zu einem Gemisch, wenn wir das alles in einen Kochtopf packen, kann das eben genau dazu führen, dass ich sage, ich möchte eigentlich nie wieder so eine übergriffige Beziehung leben, wie ich das zu meiner Mutter mal getan habe, weil da entsteht immer eine Abhängigkeit. Ich bin immer verantwortlich dafür, dass es ihr gut geht. Diesen Film schieben ja ganz, ganz viele Männer, ne? Dass sie denken, sie sind 100% verantwortlich für das Wohl ihrer Partnerin und das ist dann so eine große Last für sie, dass sie es lieber gar nicht erst probieren und eingehen und dann sagen, nee, dann lieber isoliert alleine leben als in der 100%igen Verantwortung, weil sie noch nicht für sich wirklich im tiefen Kern verstanden, ist vielleicht auf der emotionalen Ebene der falsche Begriff, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, weil das noch nicht ganz angekommen ist, dass es eben nicht so ist und dass Partnerschaft eben auch auf Augenhöhe stattfinden sollte.
Und da entstehen dann auch diese Bindungsängste, oder? Mhm. Das liegt wahrscheinlich dann auch daran, dass es inzwischen viele Menschen gibt, die sich gar nicht mehr richtig binden möchten, die sich nicht auf dieser tiefen emotionalen Ebene binden möchten, weil sie sich dann ganz schnell erinnert fühlen an früher und Sorge haben, sie müssen sich wieder so fühlen wie früher.
Ja, und das kommt heute viel häufiger zutage, weil es diese wirtschaftlichen Abhängigkeiten nicht mehr gibt, die es damals gab, wie vor 40, 50 Jahren. Ich würde sagen, mein Opa ist hochgradig bindungsgestört, ist ein großer, harter Begriff, aber ich würde sagen, bindungsängstlich ist er auf jeden Fall. Und trotzdem lebt er schon seit 60 Jahren in einer Beziehung zu meiner Oma, seit über 60 Jahren. Aber da gibt es halt ganz andere Abhängigkeiten. Und gleichzeitig lernen wir ja auch mit dem Tun, mit dem Leben, mit dem neue Bindungserfahrung machen. Das heißt, gleichzeitig hatte er die Chance, über 60 Jahre mit meiner Oma in einer Beziehung zu sein. Und jedes Mal, wenn sein kindlicher Anteil daran erinnert wurde, dass hier die Beziehung wackelig ist, hat er in der Realität erlebt, dass es weitergeht. Das muss man auch sagen.
Er ist ins Vertrauen gekommen über die Jahre. Ist eigentlich auch wunderschön, oder? Dass, wenn wir so auf diese ganz alten Generationen schauen, wie jetzt die Großeltern, dass sie selbst auch über diese lange Zeit, wo sie vielleicht auch was gelebt haben, was sie anfangs gar nicht wollten, dass sie doch irgendwo in Teilen in eine Heilung gekommen sind.
100%. Und das zeigt sich tatsächlich auch auf großer Studienebene, ne? Dass nicht immer die frei gewählten Ehen die glücklichsten sind. Das ist eine wahnsinnig erstaunliche Studie, die da mal in Indien durchgeführt wurde. Da gab es zugewiesene Partner, das war jetzt nicht im klassischen Sinne eine Zwangsehe, sondern wo die Eltern mit ausgesucht haben und der Familienkreis. Und dann gab es ganz frei gewählte Ehen. Und über die Dauer hinweg war es so, dass die frei gewählten Ehen eher ein bisschen runtergegangen sind vom Glücksempfinden und die anderen haben sich aufgebaut von der Zufriedenheit, weil, und so die Studie, die Begründung dahinter ist, dass die, die sich nicht ganz frei dafür entschieden haben, von Anfang an wussten, dass sie sehr viel arbeiten müssen für die Beziehung und sehr viel tun. Und da kommen ja also psychologische Effekte rein, wie Commitment und Consistency. Je mehr wir reingeben, das merken wir in der Kindererziehung und Kinderbetreuung, desto mehr Liebe kann auch entstehen, weil unser System dann denkt, okay, ich packe ganz viel Arbeit da rein, das muss mir was bedeuten, beziehungsweise es bedeutet mir was, weil ich so viel Arbeit da reinstecke. Das kennen wir, wenn wir uns in ein Thema einfuchsen, dass unser Interesse wächst, in dem Moment, wo wir mehr und mehr über das Thema erfahren.
Ja, das ist wirklich super spannend. Ich würde gerne nochmal auf unser Thema zurückkommen, zum Thema, wenn die eigenen Eltern einen dann so sehr triggern. Und ich glaube, wir sind ja alle sehr mittendrin in diesem Thema. Wir helfen ja Menschen auch mit diesen Themen weiter, ihr mit einem wunderbaren Podcast und allen Themen, die ihr da aufgreift. Vielleicht wollen wir mal darüber sprechen, welche Strategien wir selbst zu haben. Max, ich weiß nicht, wie es dir geht an Weihnachten zum Beispiel, wenn er steht vor der Tür. Hast du für dich Strategien, um dich da auch abzugrenzen? Oder vielleicht hast du Strategien, die du weitergeben möchtest für alle Hörer und Hörerinnen, wenn sie sich getriggert fühlen?
Also ich weiß nicht, ob Weihnachten der richtige Moment ist, um das dann auszuleben, aber es ist ja oft ein Konfliktherd für Alltagsstreits, die dann da irgendwie aufkommen. Ich glaube, viel wichtiger ist es, vorher schon zu gucken, an welchem Punkt bin ich in meiner Elternbeziehung und gibt es Themen, die noch nicht angesprochen wurden oder gibt es Dinge, die ich, wo ich gelernt habe oder lernen muss, mich besser abzugrenzen und sich da genau reflektiert anzugucken. Entweder schafft man es selber oder man holt sich Hilfe und ich glaube, dieses Gespräch mit den Eltern steht irgendwann aus und ich habe das gerade mit meiner Mutter, also nicht gerade jetzt, sondern schon vor längerer Zeit geführt, auch mehrfach. Es war nicht nur ein Gespräch, das war auch schwierig für sie. Es war auch, glaube ich, teilweise nicht fair geführt von mir zu dem Zeitpunkt, weil auch viele Vorwürfe im Raum standen, die ich ihr gemacht habe. Also da ging es viel um Überbehütung, sondern dass ich emotional abhängig war von ihr, dass sie uns eigentlich behandelt hat wie einen Partner auf Augenhöhe in einer Zeit, wo es, glaube ich, was anderes gebraucht hätte für mich, nämlich eine kindliche, klassische Mutter-Kind-Beziehung. Und das war schmerzhaft und es war schwierig und anstrengend, aber es war, glaube ich, notwendig, um diesen Schritt rauszumachen aus dieser, hey, Mama, ich bin abhängig von dir und umgekehrt kannst du nicht jedes Mal auf mich zugreifen. Und das hat natürlich auch zu einer Distanz geführt zwischen mir und meiner Mutter, aber es hat auch für eine Bereinigung geführt, sodass so eine Streitsituation an Weihnachten oder generell gar nicht mehr aufkommen. Der nächste, der dann in der Reihe noch steht, ist mein Vater, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber ich glaube, um das zusammenzufassen, ist es, glaube ich, extrem wichtig, sich irgendwann mal, wenn man in so einer Dynamik mit seinen Eltern lebt, sich dieser bewusst zu werden und diese auch zu versuchen, mit seinen Eltern zu besprechen, wenn das möglich ist, ne, wenn das da Zugänge gibt. Also das zu forcieren, ist, glaube ich, schwierig. Aber wenn es da eine Offenheit gibt auf beiden Seiten, dann, glaube ich, kann man da einen Möglichkeitsraum schaffen.
Ich bin gerade ganz gerührt, Max, weil du hast ja eigentlich dann irgendwann diese Erkenntnis gehabt. Du bist in der emotionalen Abhängigkeit zu deiner Mutter und hast dich dann einfach überwunden, es anzugehen und da wirklich auch für dich einzustehen, dich abzugrenzen. Das ist ja auch ein sehr erwachsenes Verhalten. Ja, du hast quasi dann für dich wahrscheinlich auch für deine eigene Familie, auch für deine Beziehung oder auch für die Beziehung zu deinem Kind das Ganze wahrscheinlich auch gemacht, oder?
Ja, also es war vor allem für mich. Also es war natürlich auch für meine Kernfamilie, aber den Leidensdruck hatte vor allem ich. Das hatte nicht meine Mutter, also meine Mutter hat viel auch ihre Themen, die sie hatte, bei mir abgeladen. Das war schon damals so und es war dann auch noch so, als wir nicht mehr zusammen wohnten. Und ich habe dann irgendwann einen klassischen Satz gesagt, Mama, wir können gerne telefonieren, aber ich würde gern, dass diese Gespräche sich nicht nur um Negatives Negatives drehen, was natürlich auch sein darf, aber ich bin nicht dein emotionaler Mülleimer. Und das hat
Good Vibes Only.
Good Vibes Only. Toxische Positivität wollen wir hier. Und natürlich ist das nicht so, aber war erstmal ein harter Dämpfer. Ne? Sie hat das auch erstmal gar nicht so richtig annehmen können. Und irgendwann gab es dann halt dieses klassische sonntagliche Essen, wo man dann nochmal das Thema neu aufgreifen konnte. Und das war eher für mich als für meine Familie. Also ich habe da auch meine Frau und auch meine Kinder haben das nicht so mitbekommen. Das war eher mein Leidensdruck, den ich da hatte. Mhm. Und das hat aber dann natürlich dazu geführt, dass trotzdem mittlerweile, wenn wir feiern Weihnachten eigentlich immer bei uns, dass alle herzlich willkommen sind und es gibt dann nicht mehr so ein unterschwelliges, hier ist was nicht ausgesprochen, sondern die Fronten sind klar. Es gibt natürlich auch eine gewisse Distanz dadurch. Es ist nicht mehr so eng und nah wie vielleicht früher, als wir Kinder waren, aber es ist, oder wo ich noch ein Kind war oder ein Jugendlicher, aber es ist trotzdem ein angenehmes Miteinander, so würde ich es beschreiben.
Da hast du einfach durch dein sehr verantwortungsvolles Handeln ganz viel bewegt und ich glaube auch, dass diese Distanz, die dann entstanden ist, wichtig ist, also diese Abgrenzung, auch dieser Cut, um sozusagen wirklich einmal diese vielleicht leicht toxische Beziehung auflösen zu können, um dann wieder in eine neue Beziehungsform mit ihr zu gehen. Ja. Weil wahrscheinlich ist darüber auch eine neue Beziehung entstanden, weil sie so eine Grenze bei dir spürt.
Genau, also es ist weniger Beziehung gestanden, muss ich so zugeben. Also es ist nicht mehr so intensiv und viel wie früher, aber es ist auf jeden Fall nicht mehr, also sie war gerade letzte Woche wieder da, weil sie irgendwas abgeholt haben. Und allein dieses Tür- und Angelgespräch hat nicht mehr so eine tiefe Ebene, so eine Schwere, sondern es darf auch eine gewisse Leichtigkeit einfach geben, die früher sehr schwierig war, überhaupt aufzumachen. Und wenn wir dann nur über den Hund reden, der sich da irgendwie spielt oder hey, was war denn gestern? Und allein, dass diese Ebene funktioniert, also ja, um deine Frage zu beantworten, es hat sich eine neue Beziehungsebene aufgetan, aber es ist auch eine gewisse Schwere verloren gegangen, die ich nicht vermisse, aber die, wie gesagt, jetzt einfach nicht mehr vorhanden ist und die eine Zeit lang auch die Beziehung sehr geprägt hat.
Und das, was du, glaube ich, jetzt berichtest, ich glaube, das kennen ganz viele Hörer und Hörerinnen, dass sie selbst eine Beziehung zu ihren Eltern haben, wo sie ganz viel getragen haben, sehr viel Verantwortung übernommen haben, weil ja die Generation, also die Elterngeneration von uns, schon auch noch sehr psychisch belastet war, auch aufgrund der ganzen Erfahrungen, auch das, was in den Generationen davor passiert ist, haben sie ein Stück weit ja auch mitgetragen. Sie sind einfach anders groß geworden als wir. Und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, Max, den du ansprichst, weil da geht es ja um diese Schwere und auch die unverarbeiteten Traumata teilweise, die Eltern unbewusst ihren Kindern geben. Und ich arbeite ja auch systemisch und da habe ich für mich so eine Klarheit gewonnen, dass Kinder, wenn sie solche Eltern haben, die belastet sind, automatisch, weil sie helfen möchten und das Familiensystem zusammenhalten möchten, sich auch die Last ein Stück weit selbst auf die Schultern nehmen. Das finde ich total spannend. Und dass ein Kind sich das auch nimmt. Also ist es eigentlich selten so, dass eine Mutter sagt, so, hier ist meine Last und die trägst du jetzt. Ja, sondern ein Kind möchte immer mithelfen, wenn es aus sich heraus eben dazugehören will und auch natürlich möchte, dass es der Familie gut geht. Und das finde ich total spannend, auch zu erkennen. Ich habe mir das als Kind natürlich genommen, ja, ohne das bewusst zu machen. Und jetzt darf ich es auch wieder zurückgeben. Und dadurch gebe ich auch ein Stück weit wieder diesem Elternteil auch seine Würde zurück. Das finde ich total spannend, weil so kann auch deine Mutter jetzt anfangen, mal selbst mit ihrer Schwere klarzukommen. Ja, weil absolut. Ansonsten hast du ja so viel davon getragen und auch viel kompensiert. Und dadurch kann sie jetzt ganz, ganz viel auch bei sich hinschauen, weil du nicht mehr da bist, wo sie es abladen kann.
Ja, da muss sich dann jemand Neues suchen, im besten Fall ihren Partner.
Oder ihren Therapeuten. Oder ihren Therapeuten. Also Max, wir halten nochmal fest, du bist schuld. Und ja.
Genau, das wollte ich eigentlich damit sagen. Genau, das
war kurz zusammengefasst.
Für mich war das voll die Erkenntnis, denn ich habe das bei meiner Mutter so gemacht und habe dann meine Familienausstellung gemacht in meiner Kinderwunschzeit und habe dann erkannt, total spannend, das stimmt, ich habe mir das selber genommen so ein Stück weit. Ja, ich wollte ihr unbedingt helfen und klar war ich klein und hilflos. Das war dann so als erleichternd für mich zu kapieren, okay, ich kann sie jetzt wieder zurückgeben, weil ich habe es mir damals ja auch irgendwo genommen. Ich wollte ihr immer helfen. Mhm. Und das war für mich eine wahnsinnige Erkenntnis, das habe ich jetzt auch mit meiner Mutter, weil ich da ein ganz ähnliches Verhältnis habe, Max. Also wir haben ein sehr, sehr enges Verhältnis so in diesem Punkt, dass sie eben auch viel Schwere, viel Themen gar nicht verarbeitet hat, die sie dann versucht hat, mit mir zu verarbeiten, weil ich dann irgendwie halt ihre engste Bezugsperson war. Da habe ich dann auch irgendwann verstanden, okay, sie ist die Mama, ich bin die Tochter, und sich auch in der Hierarchie diesen Platz wiederzunehmen, das hat für mich ganz viel gelöst und hilft mir total auch im Umgang mit ihr.
Und ich meine, daraus ist ja auch eine Kompetenz entstanden. Ich hatte ja vorhin kurz gesagt, das ist sehr viel Vorwurf bei mir gewesen in den Gesprächen mit meiner Mutter. Und das war vielleicht auch nicht ganz fair, aber es musste halt immer raus. Aber im zweiten Schritt zu erkennen, dass trotz dieser Schwere, die man getragen hat, ja auch eine ganz, ganz viel Kompetenz einem mitgegeben wurde. Und ich denke mal dir auch, also dass du sehr empathisch geworden bist oder auch sehr feinfühlig geworden bist in dem Erkennen der Signale von anderer. Ich glaube, das sind Dinge, die ich auch durch meine Mutter lernen konnte. Also, dass ich dann, ich meine, ich habe ja dann auch den Weg gewählt und bin in die Jugendhilfe gegangen und habe dort.
Ist auch kein Zufall.
Ist auch kein Zufall, ne? War alles so vorbestimmt und habe da meiner Meinung nach auch einen sehr guten Job gemacht und habe da vieles anwenden können, was ich dann durch meine, durch diese traumatische Erfahrung, so nenne ich es jetzt mal, die ich bei meiner Mutter erlebt habe, anwenden konnte. Aber die Krux ist, glaube ich, wenn man sich darin verliert. Also es gab viele auch Kollegen von mir, die ein ähnliches Thema oder ähnliche Themen hatten und dann sich auf die Kinder mehr oder weniger draufgestürzt haben, so hier kann ich jetzt endlich all das, was mir irgendwie gefehlt hat, kompensieren und da klar bei sich zu sein. Und ich glaube auch, dann den Bogen nochmal zu schlagen zu den eigenen Kindern. Ich glaube, alle Eltern haben den Wunsch, ich will es besser machen als meine eigenen Eltern. Ich glaube nicht, dass man es besser machen muss. Ich glaube, man kann Kompetenzen, die man mitbekommen hat, anwenden und Dinge, die vielleicht nicht so gut gelaufen sind, versucht man auszuklammern und die dann auf seine eigenen Kinder zu übertragen. Und das war in der Jugendhilfe genau das Gleiche. Also abschließend, ich glaube, auch du kannst heute sagen, hey, das war zwar eine schwere Zeit, aber vieles davon kann ich heute auch anwenden.
Ja, absolut. Ja, und ich kann dann einfach auch für mich mich jetzt besser abgrenzen, mich besser beschützen. Und ich kann natürlich auch meine kleine Tochter dann davor beschützen, dass sie auch sich etwas nimmt, was eigentlich den Erwachsenen gehört. Ja, das ist natürlich so eine wunderbare Erkenntnis. Jetzt haben wir also die Strategie, Max, also auch wir beide, das teilen wir vor, dass es wichtig ist, das einmal klar anzusprechen, sich da abzugrenzen und dann auf einer neuen Beziehungsebene miteinander zu kommunizieren, auch wenn es dann diese Schwere nicht mehr hat, sondern man sagt, es ist vielleicht dann eher in so einer Leichtigkeit. Jakob, wie siehst du das? Hast du eine Strategie für dich, jetzt wenn du es an Weihnachten denkst, wie du da reingehst?
Erstmal möchte ich mich in euren Kreis einreihen. Als Psychologe habe ich natürlich auch ein Abhängigkeitsverhältnis mit meiner Mutter gelebt.
Du willst auch dazugehören, habe verstanden.
Genau, richtig. Ja. Das war sehr ähnlich wie bei Max. Ich habe dann später als Erwachsener recht viel auch finanzielle Verantwortung für meine Mutter übernommen, ne? Weil wir hatten als Kinder immer wenig Cash und dann habe ich irgendwann meiner Mutter Geld angefangen zu überweisen, Urlaube bezahlt, mit einem Restaurant finanziert etc. etc. Und in dem Moment, wo ich gesagt habe, ich möchte das nicht mehr machen, weil du dann auch nicht in deine Selbstständigkeit kommst, ne? Man verhindert ja durch diese Co-Abhängigkeit eigentlich ein Wachstum seiner eigenen Eltern und verhindert auch eine Entwicklungschance, ne? In dem Moment, weil ich das ja immer abpuffer, diese Riesenangst von meiner Mutter pleite zu gehen oder irgendwie Existenzängste. Und das war für mich ganz wichtig. Also ja, ich möchte mich da einreihen. Für mich war der Schritt ganz, ganz wichtig. Und dann akut in den Situationen, wenn wir jetzt von Weihnachten, Familienfesten sprechen, da kommt ja ganz schön viel emotionale Ladung aufeinander. Ich glaube, es ist gut für mich, bei mir zu sein und zu spüren, was sind denn meine Trigger? Woran erkenne ich die dann? Ne? Und Trigger erkennt man an der Intensität, dass meine emotionale Reaktion eigentlich nicht zu dem Moment, den ich gerade erlebe, passt, dass sie zu heftig ist. Und dass es meistens in der Geschwindigkeit passiert, wo es keine innere Pause gibt, sondern wie ein automatisierter Reflex. Und es passiert auch häufiger, ne? Es passiert regelmäßig in ähnlichen Situationen. Und ich habe dabei auch ziemlich eine krasse Körperreaktion, das heißt Herzklopfen, vielleicht auch Enge im Brust, Hitzegefühl, Enge im Hals oder so ein inneres Wegsacken, Taubheit, und daran erkennt man die Trigger und dafür ein Bewusstsein gewinnen und zu merken, auch wenn es zu stressig wird, dass ich mir eine Auszeit innerhalb der Familienzeit nehme, auch wenn man seine Familie nicht so häufig sieht, auch guckt mit der Intensität, kann ich mir das wirklich einen ganzen Abend geben oder mache ich zwischenzeitlich mal einen Spaziergang? Wie gestresst komme ich denn bei meiner Familie an? Ich glaube, das ist der größte Fehler zu Weihnachten, die ganze Zeit drin zu bleiben. Sondern der große Spaziergang tagsüber oder vielleicht mal joggen gehen, da baut sich schon die Hälfte der Stresshormone ab, dass ich gar nicht mehr so krass gereizt sein kann. Dann finde ich es wichtig, auch Abgrenzung zu üben, erstmal mit vertrauten Personen, bevor man es vielleicht, also mit sicheren vertrauten Personen wie Freunden, wo man sagt so, hey, ich übe das Thema gerade, vielleicht ist das ein bisschen komisch, das von mir zu erleben, du kennst es ganz anders, wäre das okay, wenn du mir dabei ein bisschen behilflich bist und auch mir ab und zu mal ein Feedback gibst, weil wir erwarten immer, dass wir übers Verstehen alles Psychologische lösen können, aber eher übers Handeln kriegen wir die Dinge implementiert und in unser System rein, dass sie in der Notfallsituation auch griffbereit sind. Und von Notfallsituationen sprechen, dann finde ich es auch ganz wichtig, Antwortstrategien parat zu haben. Ne?
Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt weiß, mein Papa hat an Weihnachten immer so ein bestimmtes Verhalten, das mich nervt oder so, wie reagiere ich denn dann? Also weil oft ist es ja so, wir kennen unsere Eltern ja so gut und wissen vielleicht auch, was für Momente kommen können und dann gewappnet zu sein, das gibt einem ja auch Sicherheit, dass man eben dann nicht ins innere Kind rutscht, sondern als erwachsene Person reagieren kann, oder?
Ja, 100%, genau. Mhm. Also man ist dann A, schon ein bisschen innerlich vorbereitet und B, hat man dann was Sicheres an der Hand, um dann nicht aus der Sicherheit zu geraten, weil unser System unterscheidet ja häufig nur zwischen sicher und unsicher. Ne? Und in dem Moment, wo ich mich unsicher fühle, bin ich eher gewillt, auf alte Strategien zurückzugreifen, die dann potenziell zu mehr Konflikten führen und auch nicht zu der Beziehung, die ich mir wünsche. Mhm. Und was ich ganz wichtig finde in der Beziehung zu meinen Eltern, zu sehen, dass sie in ganz, ganz vielen Dingen auch selber gar nicht so weit entwickelt sind, sondern nicht in der emotionalen Reife sind, wie ich das ganz, ganz lange dachte, sondern auch ganz viel kindliche Anteile in ihnen haben, die noch aktiviert sind und mir das gegeben haben, was sie konnten und dann manchmal selber irgendwie in eine Sackgasse geraten und dann sich versuchen, da wieder rauszubuxieren. Ich kann für meine Eltern sagen, dass ganz viel aus Liebe passiert und in Teilen einige Sachen auch aus Traumareaktionen. Mhm. Und da einfach einen gesunden Blick drauf zu haben und einen Erwachsenenblick vielleicht.
Genau, einfach dann auch vielleicht milde zu sein und dann nicht gleich komplett auszuflippen.
Das jetzt gelingt nicht,
natürlich, das gelingt einem natürlich besser, wenn du, wie du schon so schön beschrieben hast, davor gut für dich gesorgt hast. Und also einen weiteren Punkt, du hast jetzt gerade zum Beispiel angesprochen, gut vorzubereiten auf Situationen, die kommen können, ja, die wir vielleicht auch schon vorausahnen können, dann eventuell sich diese Auszeiten zu nehmen, finde ich auch ganz wichtig. Also ich mache es zum Beispiel auch inzwischen so, ich lege für mich ganz genau fest, wie lange ich meine Eltern sehe. Ja, also ich weiß genau, ab welchem Zeitpunkt, also wenn ich länger als 2-3 Tage dort bin, dann rutsche ich in mein inneres Kindmuster. Das habe ich einfach für mich schon rausgefunden. Und deswegen ist es jetzt dieses Jahr so, sie kommen und dann sind es so ein paar Stunden, wo sie da sind. Und dann ist es auch eine gute Zeit. Und ich glaube, das ist auch das Erstrebenswerte. Es sollte gar nicht das Ziel sein, dass man da eine Woche lang aufeinander klebt und dann eine gute Beziehung oder eine Entspanntheit da ist. Sondern es geht eher darum, glaube ich, zu gucken, welchen Rahmen brauche ich, damit ich mich sicher und wohlfühlen kann. Und da hast du jetzt auch nochmal viele tolle Tipps genannt, gerade was man da alles tun kann und wirklich auch diese Distanz sich erlauben, weil ich habe ganz oft auch Eltern, die sagen, ja, was sind doch meine Eltern, da muss ich doch hinfahren, ich kann doch auch den Kindern die Großeltern nicht nehmen, ja, an Weihnachten und so. Und das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Wenn ich selber merke, das ist toxisch, das ist vielleicht auch für die Kinder überhaupt nicht so gesund, dann darf ich das auch kürzer halten. Ich darf mich distanzieren. Ich darf vielleicht sogar im schlimmsten Fall den Kontakt abbrechen. Also ich habe gerade eine Familie, das weiß ich, weil eine Freundin von mir begleitet die gerade. Und da ist es wirklich so, dass die Kinder dann immer, wenn sie die Großeltern gesehen haben, eine Woche lang in den Essstreik gehen oder in den Hungerstreik gehen sozusagen, weil da irgendwas ausgelöst wird und das so manipulativ ist, dass ich dann auch sage, da geht es dann um den Schutz der Kinder. Ja, das ist total spannend.
100%. Und auch zu wissen, dass unsere Kinder noch nicht alles selber entscheiden können. Ich habe gerade schweren Schicksalsschlag in der Familie. Und dann war die Frage, ob meine Tochter die Person nochmal sehen möchte. Ne? Nicht mehr in dem Zustand, wie sie ist, sondern wie sie jetzt zur Zeit ist, ne? Mit den ganzen Geräten im Krankenhaus. Und meine Tochter meinte dann zu mir, Papa, ich kann das nicht entscheiden. Entscheid du das für mich.
Da ist sie aber schon sehr weit, das spürst du.
Ich habe auch gedacht, so, okay, mache ich gerne. Aber ich fand es auch erstaunlich, die Reaktion. Aber nicht alle Kinder und auch nicht sie formuliert das in jeder Situation. Und manche Sachen können unsere Kinder noch nicht für sich entscheiden in der Tragweite. Und da auch die Elternrolle verantwortungsvoll zu übernehmen. Ne? Das ist eben dieses Spiel aus Bindung und Autonomie und den Schutzrahmen, den wir aufstellen und dieses Überbehütende und Freiheit. Und das gut zu erkennen. Und ein gutes Bewusstsein, so ein Mittelding da zu fahren. Ne? Mein Vater hat es zu krass gemacht, glaube ich. Er hat, ich bin bei meinem Vater eher unterbehütet aufgewachsen. Ne? Ich habe mein Rambo-Messer gehabt mit 5. Ich durfte mit 12 Motorrad fahren ohne Führerschein, was ich dann bis zum 18. gemacht habe.
Du hattest viel Freiraum, würde ich sagen.
Ja, aber manchmal hat so der emotionale Schutzraum dann gefehlt, ne, auf der anderen Seite. Und da sich in der Mitte gut einzupendeln, ist, würde ich sagen, neben bedingungsloser Liebe eine der hohen Künste des Elternseins.
Sich auch schützend dann vor das Kind auch zu stellen, jetzt auch gerade, wenn wir auf Weihnachten blicken, weil manchmal ist es ja auch so, dass diese toxischen Muster dann auf die Enkelkinder übertragen werden. Das spielt auch eine große Rolle, glaube ich, da diesen Mut zu haben und sich auch da, wie du so schön vorgeschlagen hast, zu wappnen und sich zu überlegen, okay, wie reagiere ich denn, wenn irgendwie ein blöder Kommentar zur Erziehung kommt oder ja, wie darf ich mich da abgrenzen? Also das bedeutet auch gar nicht immer, finde ich, dass man ganz schlagfertig reagieren muss, sondern man kann auch manchmal einfach aus der Situation gehen, sich erstmal einen Moment Zeit nehmen und dann vielleicht später was dazu sagen oder nonverbale Signale setzen. Ja, also ich mache das auch manchmal, wenn mein Papa mich dann nervt mit seinen Aussagen, dann stehe ich einfach auf und mache das Fenster auf zum Beispiel. Ja, oder gehe mitten aus dem Gespräch raus, weil es mich dann so nervt. Und das ist ja auch ein Signal. Ja, das ertäckt es dann, ist feinfühlig und lässt es dann auch bleiben. Also manchmal ist es bei ihm so, ich muss ihm jetzt gar nicht verbal irgendwie eine Grenze setzen, sondern es reicht, wenn ich das anders zeige.
Ja, und vielleicht noch, also es gibt, wenn es nicht toxisch ist oder auch schädlich für die Kinder, der Kontakt zu den Großeltern. Ich glaube, was ich jetzt auch mehr und mehr lerne, jetzt auch mit dem Älterwerden meiner Eltern, weil die schon sehr alt sind, da auch gelassener zu werden. Also, dass meine Mutter werde ich zu einem gewissen Grad nicht mehr ändern können und auch mein Vater werde ich nicht mehr verändern können. Und wenn die dann an so einem Weihnachten, da geht es vielleicht nicht um Dinge, die sie sagen, aber vielleicht auch um Verhalten, solange das jetzt nicht problematisch ist für niemanden, da auch eine entspanntere Haltung einzunehmen und sich nicht immer sofort triggern zu lassen, oh, jetzt ist der wieder so und jetzt macht er schon wieder das und jetzt hat er schon wieder das gesagt, sondern man hat die Zeit begrenzt im besten Falle, man hat Weihnachten gemeinsam für 3-4 Stunden und danach gehen alle wieder ihrer Wege und im besten Falle haben alle eine gute Zeit und bestimmte Triggerpunkte kann man auch mal für den Tag vielleicht oder man versucht gelassen auf die Situation zu reagieren und nicht sich überall nicht überall reinzugehen und nochmal zu gucken. Und das ist schon immer so gewesen und schon damals als Kind und Streits im Prinzip auch zu provozieren. Also ich glaube, da hat auch jeder, auch die Kinder vor allem, die erwachsenen Kinder, eine große Verantwortung.
Total, ja, auch wahrscheinlich diese insgesamten Stimmungen gegenüber. Und das überträgt sich hier dann auf alles. Und da hast du recht, da geht es darum, auch selbst Energie zu sparen, weil es kostet ja auch super viel Kraft, sich jedes Mal wieder im inneren Kind komplett aufzuregen, aufgewühlt zu sein, anstatt zu sagen, so jetzt lenke ich um, wechsle das Thema oder mach vielleicht einen blöden Witz oder so, damit es einfach dann in irgendeiner Form weitergehen kann und diese Zeit dann doch irgendwo im Großen und Ganzen eine schöne gemeinsame Zeit ist. Ja.
Und ergänzend zu dem, was Max gesagt hat, das sehe ich auch, die eigene Gelassenheit, auch die Gelassenheit gegenüber den Enkelkindern. Meine Tochter hat zum Beispiel ganz andere Dynamiken mit meiner Mutter. Da werden die Themen, weil A, meine Mutter an einem ganz anderen Entwicklungsstand ist und B, weil sie ein anderes Verhältnis zu meiner Tochter hat, gar nicht so aufkommen. Und dazu weiß ich, dass meine Tochter ja aus einem anderen Elternhaus kommt, mit mir als ihr Vater und mit ihrer Mutter als ihr Vater. Das heißt, sie bringt eine andere Resilienz mit und ist gar nicht in dieser Abhängigkeit. Das heißt, selbst wenn mal Sachen passieren, die ich nicht ganz so gut finde, also meine Mutter schafft zum Beispiel nicht, meine Tochter, wenn sie bei ihr übernachtet, rechtzeitig ins Bett zu bringen, aus meiner Sicht. Ne?
Dann wird abends die ganze Nacht wach, schaut fern und isst Gummibärchen oder wie?
Die gehen dann abends zum Nachbarn rüber und um 20 Uhr wird dann Feuer angemacht und dann sind die am Feuer und trinken so Kinderpunsch und sind dann bis 22 Uhr auf. Und dann sagt sie, okay, jetzt wollen wir aber noch eine Stunde über den Tag quatschen und ein bisschen lesen und dann schläft sie halt um 11. Katastrophe für mich. Weil sie dann natürlich den Tag danach auch ziemlich spät ins Bett geht und dann muss ich sie so ein bisschen einpendeln wieder. Aber ich weiß, dass das Erlebnis so schön ist für sie und auch die Gespräche mit meiner Mutter und so, dass ich darüber hinwegsehen kann. Ne? Mhm. Also, und dass das auch in Ordnung ist und dass das auch mal alle 2 Wochen in Ordnung ist, wenn sie dann so lange aufbleibt und nicht vielleicht den Schlaf bekommt, den sie braucht für ihre Hirnentwicklung und für ihre emotionale Verarbeitung etc.
Mhm. Und ja, im besten Fall dann andere Sachen bei der Oma. Das sind ja auch schöne Erinnerungen, die da entstehen. Ja.
Und im besten Falle kann man sich ja dann auch bei den eigenen Kindern wieder rächen. Wenn die dann eigene Enkel haben, dann holt man das alles nach und sagt dann, guck mal hier, bei mir darfst du auch lange wach bleiben. Süßigkeiten dürfen deine Kinder lange wach bleiben. Süßigkeiten gibt's, Fernsehen und all das.
Ja, ein ganz schöner Ausblick, Max. Das werde ich dann auch so machen.
Genau.
Doch, ich danke euch so sehr. Ich glaube, wir haben jetzt ganz viel Input gegeben für alle, die jetzt vor Weihnachten stehen und sich denken, oh, wie soll ich diese Weihnachtstage überstehen oder wie gehe ich damit um? Ich danke euch so sehr auch für die tiefen Einblicke. Ich könnte eine Stunde mit euch weiterreden und ja, wünsche euch jetzt schon mal eine ganz schöne Weihnachtszeit. Vielen lieben Dank, dass ihr da wart und vielleicht möchtet ihr noch ganz kurz erzählen, wo man euch findet, weil ihr habt ja so einen großartigen Podcast, nicht nur einen, und auch bei Instagram seid ihr, vielleicht möchtet ihr noch mal ganz ausführlich erzählen, falls man euch sucht, wo man euch findet.
Das Allerwichtigste ist auf jeden Fall der Podcast Beste Vaterfreuden, wo du ja, Martina, auch schon oft als Expertin da warst und wo ganz viele Experten da sind, aber wo wir natürlich auch aus unserem eigenen Leben berichten. Beste Vaterfreuden findet man auf allen Podcast-Kanälen. Da freuen wir uns, wenn ihr mal reinhört.
Ja, und wie gesagt, also eure Arbeit ist für mich auch so wertvoll, denn ich empfehle euren Podcast auch immer gerade für Eltern oder auch für Väter, die aus ihrer Perspektive vielleicht sagen, weil ich will mich so der Bindungs- und Bedürfnisorientierung ein bisschen annähern. Das sage ich immer, hört unbedingt mal bei Max und Jakob rein, weil ich finde, ihr habt auch immer so ein unglaublich differenzierten Blick auf die Themen und lasst die Kirche so im Dorf, das mag ich total gern. Ja, also auch, ich bin auch niemand, der so absolut denkt, sondern auch dieses offene Mindset, das liebe ich so sehr an euch, dass ihr immer mit, ja, mit so einem Weitblick auf die Themen guckt. Es lohnt sich total, bei euch reinzuhören. Vielen Dank für eure wertvolle Arbeit und danke, dass ihr da wart.
Ja, danke an dich. Bis dahin. Ciao, ciao.
Tschüss.
Yay, es ist endlich soweit. Es gibt neue Hörgeschichten mit Emmy und Hugo in meinem bindungsorientierten Nala Verlag. Falls du meinen Verlag noch nicht kennst, dann schau unbedingt auf der Seite vorbei. Dort gibt es wundervolle Kinderbücher, die Kindern zeigen, dass Konflikte auf Augenhöhe gelöst werden können und die auch Eltern zeigen, wie ja mit Liebe einfach jeder Konflikt gelöst werden kann. Und es gibt in meinem Nala Verlag auch 2 Kinderbücher, eine Kinderbuchreihe, die magische Familie Fidibus. Und dort gibt es gerade ein Weihnachtsbuch und einen Malblock dazu. Auch da gibt es wundervolle Aktionen. Und das ist ein Buch, das eher für ältere Kinder ist. Das heißt, wenn du noch ein Weihnachtsgeschenk suchst, dann schau gerne in meinem bindungsorientierten Nala Verlag vorbei. Es gibt zum Beispiel auch Gefühlskarten, Affirmationskarten, ganz viele wunderbare Geschenkideen findest du dort. Und ganz besonders freue ich mich, dass wir endlich die neuen Hörgeschichten online haben, denn ich weiß, ihr wartet schon ewig drauf. Es gibt viele Emmy und Hugo-Fans. Nutze unbedingt gerne noch die Rabatte vor Weihnachten, denn die sind jetzt gerade ganz besonders und ich freue mich riesig, wenn du vorbeischaust und die Bindungsorientierung über Kinderbücher und Kartensets in deine Familie trägst oder vielleicht sogar verschenkst. Ich wünsche euch allen schon mal ganz frohe Weihnachtstage und vor allem auch viele ruhige und schöne Momente. Und wenn du dich fragst, boah, was kann ich denn an Weihnachten tun, damit nicht alle vollkommen ausflippen, denn für Kinder ist die Weihnachtszeit ja manchmal sehr überreizend, dann schau gerne auf meinem Insta-Kanal vorbei, da habe ich einige Impulse für dich. Alles Liebe, deine Martina. Für alle Podcast-HörerInnen gibt es natürlich einen Rabattcode und den findest du auch gemeinsam mit dem Link in den Shownotes.